dieser Sonntage, wo vor dem Gottesdienst es nochmal hieß, müssen das Lied nochmal tauschen. Deswegen war ich gerade ein bisschen verwirrt. Es pfeift noch ein bisschen. Okay. Ja, ihr Lieben, Anfang des Jahres hatte ich noch sehr andere Vorstellungen davon, wie dieses Jahr so abläuft. Ich hatte mich darauf gefreut, Freunde zu treffen, Besuche zu machen, Besuche zu bekommen, auf Weiterbildungen, Kommilitonen zu treffen und so weiter und so fort. In der Gemeinde hatte ich mich echt darauf gefreut, was wir so geplant hatten, dass wir uns an gemeinsamen Aktivitäten überlegt hatten. Ich könnte euch wirklich über mehrere schöne Planungen erzählen, die wir so angestellt haben und die dann wegen Corona erstmal nichts wurden. Ihr kennt das bestimmt aus eurem eigenen privaten Leben, wo ihr Planungen angestellt habt. Der Satz, der über so vielem in 2020 steht, ist: Wir hatten so viel Schönes vor und dann kam Corona. Andreas Ullner und ich haben uns vor einigen Wochen gefragt, welche Themen uns für den Herbst wichtig sind und welche Fragen aus den letzten Monaten wir im Gottesdienst aufnehmen wollen. Eine Beobachtung ist, dass als sich unser Alltag Anfang oder Mitte März so sehr verändert hat, haben viele uns angefangen, über Grundsätzliches nachzudenken. Wie möchte ich meinen Alltag ohne die terminlichen Verpflichtungen füllen, die jetzt weggefallen sind? Wie geht es mir ohne diese direkten menschlichen Kontakte, weil jetzt alles einfach digital ist? Oder auch, warum geht es mir auf einmal so gut, obwohl so vieles ausfällt und anders ist? Welche Beziehungen sind mir wichtig, auf welche kann ich vielleicht auch ganz gut verzichten? Wie lebe ich meinen Glauben jetzt neu ohne Gottesdienste und ohne Kleingruppen? Und da sind wir wahrscheinlich alle auch zu unterschiedlichen Ergebnissen gekommen. Aber so ganz grob gibt es zwei Beobachtungen. Es gibt die, die durch die Corona-Zeit gemerkt haben, wie sehr sie die Gemeinschaft, Gruppen, Planungstreffen, alles Mögliche mit anderen Christen und Christinnen vermisst haben. Und die, die froh sind über die neu gewonnene Alleinzeit, die Me-Time oder auch Familienzeit und die sich von der christlichen Gemeinschaft so ein Stück weit entwöhnt haben, weil sonntags morgen im Bett liegen bleiben und da im Schlafanzug bleiben, ist ja auch mal ganz schön. Im Kern sind das alles Themen, die sich mit dem gemeinsamen Leben befassen. Und dazu habe ich vor einigen Jahren ein Buch von Dietrich Bonhoeffer gelesen. Er schreibt darüber, dass wir als Christen eine Gemeinschaft bilden und wie der gemeinsame und einsame Tag geprägt ist und gestaltet werden kann. Eine Bibelstelle aus Römer 12, 4 bis 5 beschreibt diese Gemeinschaft. Denkt an den menschlichen Leib. Er bildet ein lebendiges Ganzes und hat doch viele Teile. Und jeder Teil hat seine besondere Funktion. So ist es auch mit uns. Als Menschen, die zu Christus gehören, bilden wir alle ein unteilbares Ganzes. Aber als Einzelne stehen wir zueinander wie Teile mit ihrer besonderen Funktion. Paulus spricht zwar von der Gemeinschaft, betont aber auch, dass diese Gemeinschaft aus Einzelnen besteht. Nun ist es mir vor allem dieses Frühjahr aufgefallen, wie schnell das dann gehen kann. Und ich sitze als einzelne Christin einmal ganz alleine zu Hause und darf niemanden treffen. Alleinsein oder Einsamkeit, wie Bonhoeffer das nennt, nahm auf einmal einen sehr viel größeren Raum ein. Nun würde ich auch sagen, dass Alleinsein und Einsamkeit nicht dasselbe ist. Wer allein ist, muss sich nicht einsam fühlen und einsam kann man sich auch in einer Gruppe oder in einer Beziehung fühlen. Aber die Corona-Zeit hat die Spannung zwischen Alleinsein und Einsamkeit vergrößert, weil es zumindest für mich dann doch ein bisschen zu viel erzwungenes Alleinsein war. Und das führt dann zu dem Gefühl der Einsamkeit und der Frage, welche Beziehungen tragen mich und mit wem habe ich Gemeinschaft und mit wem teile ich meinen Glauben. Und deswegen komme ich zu meinem ersten Punkt: Alleinsein und Gemeinschaft muss in einem guten Verhältnis stehen. In vielen aktuellen Artikeln wird Einsamkeit als großes gesellschaftliches Problem dargestellt. Vor einigen Tagen habe ich eine Karte vom Katapult-Magazin gesehen, wo die Verteilung der Einsamkeit in Deutschland dargestellt ist. Können Sie hier sogar sehen, es gibt grüne Bereiche, da scheint es nicht ganz so einsam zu sein und dunkelblaue Bereiche, wo die Einsamkeit stärker ausgeprägt ist. Aber es ist natürlich trotzdem individuell. Nun habe ich gerade schon gesagt, dass Alleinsein und Einsamkeit nicht dasselbe sind. Alleinsein ist ja keine Schwäche. Alleinsein finde ich persönlich auch wichtig zum Entspannen oder zum Kreativwerden. Aber da, wo der Ausgleich zur Gemeinschaft fehlt, wird es zum Problem. Vor einigen Jahren hat mich Bonhoeffer zu dem Thema Alleinsein und Gemeinschaft ins Nachdenken gebracht. Er sagte nämlich, wer nicht allein sein kann, der hüte sich vor der Gemeinschaft. Und wer nicht in der Gemeinschaft steht, der hüte sich vor dem Alleinsein. Und ich finde, es ist ein schlauer Satz. Er sagt nämlich, dass es wichtig ist, allein sein zu können und es ist wichtig, in Gemeinschaft zu stehen. Und beides muss aber in Balance stehen. Wenn ich diesen Römertext anschaue, sehe ich auch dort diesen Gedanken. Wir sind ein lebendiges Ganzes und bestehen doch aus vielen Einzelnen. Und das nimmt erstmal wahr, dass wir alle Individuen sind, die auch mal ihr eigenes Ding machen, ihre eigene Funktion und Aufgabe haben und mal ihre Alleinzeit brauchen. Aber es nimmt eben auch wahr, dass wir als Gemeinschaft untereinander in Beziehung stehen, miteinander unterwegs sind, verschiedene Funktionen und Aufgaben haben, die dann gemeinsam zu einem großen Ganzen werden. Der erste Teil, wer nicht allein sein kann, der hüte sich vor der Gemeinschaft, ist ein Aufruf an alle von uns, die nicht allein sein können. Und die gibt es ja. Da weiß ich von Menschen, die es wirklich einfach nicht aushalten, einen Tag alleine zu Hause zu sein. Die immer irgendjemand brauchen, der sie beschäftigt, die immer Trubel haben und es nur ganz schwer aushalten können, wenn sie mal alleine zu Hause sind und wenn alle aus dem Haus sind. So eine plötzliche Ruhe kann ja auch dort entstehen, wo Kinder dann aus dem Haus sind, wo sie dann ausziehen. Meinen Eltern ging das Anfang Januar so. Da ist mein Bruder dann auch ausgezogen. Meine Eltern sind fähig, allein zu sein und sie können Gott sei Dank auch viel miteinander anfangen und teilen auch gemeinsame Hobbys, aber trotzdem war es eine Veränderung, als dann eben mein Bruder auch ausgezogen war und sie dann doch mehr allein waren als vorher. Es gibt aber auch Menschen, die so sehr von einem anderen Menschen abhängig sind, dass sie gar nicht wissen, was sie mit sich selbst anfangen können und deswegen das Alleinsein nicht aushalten können. Und dann gibt es auf der anderen Seite die, die sehr viel alleine sind, weil sie zum Beispiel alleine leben und die jetzt an der Stelle vielleicht ein bisschen schmunzeln und sich so denken, ach, die haben Probleme. Als ich nach dem Studium von meiner 5er-WG in meine Wohnung nach Mainz dann alleine eingezogen bin, habe ich schnell gemerkt, es ist anders und ich vermisse es, mal eben in die Küche gehen zu können und ein Schwätzchen halten zu können. Denn wenn man alleine wohnt, ist ja niemand automatisch auf einmal da. Ich muss mir diese Menschen ja aktiv suchen, mit denen ich dieses nette Kaffeeschwätzchen mache. Da sagt Bonhoeffer, wer nicht allein sein kann, der hüte sich vor der Gemeinschaft. Der Appell lautet also, wenn du nicht allein sein kannst und immer Gemeinschaft brauchst, dann lerne es, allein zu sein und diese Zeit auch zu schätzen. Bonhoeffer geht sogar so weit, dass er sagt, dass es dir und der Gemeinschaft schaden wird, wenn du nicht allein sein kannst. Wer vor sich selbst in die Gemeinschaft flieht, findet dort zwar Zerstreuung, aber kommt bei den Themen, die er oder sie selbst und mit Gott bearbeiten muss, an der Stelle nicht so richtig voran. In deiner Beziehung zu Gott brauchst du auch diese Alleinzeit. Denn Gott ruft dich ja ganz persönlich in diese Beziehung und möchte mit dir ganz persönlich Kontakt haben. Einerseits müssen wir also das Alleinsein lernen, denn das gehört zum Leben dazu. Beim Alleinsein entsteht Zeit für Hobbys und Zeit zum Reflektieren. Beides sind wichtige Sachen. Andererseits wird Alleinsein ein Problem, wenn es zu Einsamkeit wird und wenn es nicht in Balance zu Gemeinschaft steht. Denn hier der andere Teil aus dem Bonhoeffer-Zitat, wer nicht in der Gemeinschaft steht, der hüte sich vor dem Alleinsein. Erstmal ist Einsamkeit ein Problem für die Person, die einsam ist. Aber in der Häufigkeit ist es auch unser gemeinsames Problem als Gemeinschaft, wenn Menschen, die wir kennen oder die sogar Teil unserer Gemeinschaft sind, einsam sind. Was kann ein Einzelner tun? Lernen, allein zu sein, habe ich gerade schon angesprochen, und lernen, dass Alleinsein nicht gleich Einsamkeit bedeutet, ist sicherlich auch ein Punkt. Ein zweiter Schritt ist es, über Einsamkeit zu reden. Nur selten kann man das jemand von der Stirn ablesen, dass er oder sie sich einsam fühlt. Deswegen ist es ein guter und mutiger Schritt, das eigene Bedürfnis nach Gemeinschaft laut zu äußern. Dadurch können andere darauf reagieren und Gemeinschaftsangebote machen, die man dann eben auch annehmen kann. Aber jetzt kommt natürlich die Grundlage dafür, in Gemeinschaft zu leben und nicht einsam zu werden. In Klammern, das wird trotzdem wohl mal passieren. Aber die wichtigste Vorsorge ist es, in Beziehungen zu investieren. Und das in jungen Jahren anzufangen, im mittleren Teil zu pflegen und im Alter dran zu bleiben. Und auch nochmal offen werden für neue Kontakte. Und das ist leider gar nicht mal so selbstverständlich. Und ich merke jetzt auch schon, mit 27 ist es nicht mehr ganz so einfach, neue Freundschaften zu finden, als mit 20, wo man in so einer Lebensphase ist, wo sowieso alle gerade neu sind und suchen und sich zum Studium zusammentun und offen sind. Es gibt Lebensphasen, in denen es leichter fällt, Beziehungen aufzubauen, und andere, wo es nicht so leicht fällt. Deswegen pflegt diese Beziehungen, die ihr habt, und seid offen für neue Menschen, auch in Corona-Zeiten. Als Gemeinde haben wir im März zum Beispiel Zweierschaften initiiert, und das war eine gute Möglichkeit, auch unter Kontaktbeschränkungen sich eng mit jemandem auszutauschen, den man vorher vielleicht noch gar nicht so intensiv kannte. Und auch in Kleingruppen entstehen neue Kontakte, und viele von euch führen in den Fokusgruppen Gespräche über tiefe Themen mit Leuten aus unserer Gemeinde, die ihr vorher vielleicht nur mal kurz im Kirchencafé gegrüßt habt. Was können wir als Gemeinschaft gegen Einsamkeit tun? Gemeinsam über Einsamkeit reden. Auch lernen, über das Bedürfnis nach Gemeinschaft und Alleinsein zu reden. Einsamkeit bei anderen erkennen und Beziehungsangebote machen. Offen auf andere zugehen. Und als organisierte Gemeinschaft, die wir als Gemeinde sind, können wir uns treffen und diese Begegnungsräume schaffen. Der zweite Punkt, warum wir als Christen und Christinnen in Gemeinschaft leben. Bisher ging es eher allgemein um gemeinsames Leben. Ich will jetzt noch mal genauer auf unser gemeinsames christliches Leben schauen. Klar, als Christen und Christinnen untereinander sind wir immer christliche Gemeinschaft und unser Glaube ist dort mittendrin. Aber Bonhoeffers Zitat gilt natürlich auch über die christliche Gemeinschaft hinaus und für alle. Und auch wenn wir in Gemeinschaft mit Nichtchristen sind. Aber die christliche Gemeinschaft ist in der Bibel beschrieben und dafür will ich euch einige Beispiele geben. Ich will beginnen mit Psalm 133, Vers 1. Da steht: Siehe, wie fein und lieblich ist's, wenn Brüder einträchtig beieinander wohnen. Dass Brüder und auch Schwestern einträchtig beieinander sind, war selten selbstverständlich. Schon Jesus lebte nicht immer nur unter freundlich gesinnten Menschen. Er hatte den Auftrag, dort hinein den Frieden Gottes zu bringen. Umso schöner, also fein und lieblich, ist es, wenn Brüder und Schwestern beieinander sind. Bonhoeffer schreibt, dass die leibliche Gegenwart anderer Christen in dem Gläubigen eine Quelle unvergleichlicher Freude und Stärkung ist. Ein anderes Beispiel auch noch. Paulus sucht in seinen letzten Tagen seinen lieben Sohn im Glauben, Timotheus, zu sich und findet Kraft in dessen Tränen. Ein nächstes Beispiel noch in 2. Timotheus 12 steht: Ich hätte euch noch viel zu sagen, aber ich möchte es nicht schriftlich tun. Ich hoffe, euch zu besuchen und persönlich mit euch zu sprechen. Dann wird an unserer gemeinsamen Freude nichts mehr fehlen. Auch hier wird die Freude an der christlichen Gemeinschaft hochgehalten. Und ich finde es eigentlich lustig, die hatten das gleiche Problem wie wir im Lockdown am Anfang. Die hatten zwar Kontakt über Briefe, aber trotzdem haben sie gemerkt, nee, es ist nicht dasselbe, der persönliche Kontakt hat doch wesentlich höheren Wert. Und ich bin wirklich froh über Zoom und andere Videokonferenz-Tools. Und sicherlich bin ich auch noch eine von denen, die damit ganz gut klargekommen ist. Aber irgendwann hatte ich davon auch genug. Und ich habe darunter gelitten, dass ein Gruppengespräch unter Zoom nicht das gleiche ist wie ein Gruppengespräch, wo man im selben Raum sitzt. Aber damals ist ihnen auch schon aufgefallen, dass die körperliche Nähe wichtig für die Gemeinschaft ist. Wir sind schließlich von Gott mit Körper geschaffen. Gott hat Jesus als Mensch mit Körper zu uns geschickt. Und auch im Abendmahl haben wir eine sehr leibliche Erfahrung, Brot und Wein zu schmecken. In der leiblichen Gemeinschaft ist Gottes Gegenwart spürbar. Erstens Matthäus 18, Vers 20, denn wo zwei oder drei in meinem Namen zusammenkommen, da bin ich selbst in der Mitte. Und zweitens, wir können Jesus Christus im anderen, also in unserem Gegenüber begegnen. Wenn es uns mal nicht so gut geht und wir Gottes Zuspruch brauchen, dann können wir im Miteinander mit einem Bruder oder einer Schwester Gottes Liebe, Gottes Gnade und Gottes Zuspruch erleben. Also diese Zusage von Gott: Ich bin bei dir, durch deine Glaubensgeschwister. Tatsächlich sagt man ja kaum noch Bruder oder Schwester in der Gemeinde. Die ersten Gemeinden wurden sogar manchmal für inzestuöse Sekten gehalten, weil sich dann auch Ehepartner als Bruder oder Schwester im Glauben angesprochen haben. Und es ist super selten geworden, dass jemand Sonntag früh zu mir kommt und sagt: Guten Morgen, Schwester Schenk, wie geht's? Aber eigentlich ist der Gedanke dahinter ein sehr schöner. Als Gemeinde sind wir geschwisterlich miteinander verbunden und erleben Gottes Zuspruch in dieser Gemeinschaft. Schon wenn sich zwei Christen begegnen, liegt darin Segen. Was für ein Reichtum kann sich auftun, wenn wir als Gemeinde miteinander Gemeinschaft pflegen? Christliche Gemeinschaft heißt Gemeinschaft durch Jesus Christus und in Jesus Christus. Wir gehören einander allein durch und in Jesus Christus. Was heißt das? Es heißt, dass ein Christ, eine Christin andere braucht, um Jesu Christi willen. Als Christen suchen wir unsere Rettung nicht mehr bei uns selbst, sondern bei Jesus Christus allein. Das Wort Gottes in Jesus Christus spricht uns frei. Wir sind darauf angewiesen, dieses Wort Gottes zu hören. Und das passiert dann doch überwiegend auch in der christlichen Gemeinschaft durch andere Christen und Christinnen. In dieser Gemeinschaft erzählen wir uns gegenseitig von der Heilsbotschaft Christi. Wir bezeugen, was Jesus für uns getan hat und wie Gott in unserem Leben wirkt. Was heißt es noch? Es heißt, dass ein Christ zum anderen nur durch Jesus Christus kommt. Menschen streiten sich, leider auch in der Gemeinde. Und es gibt auch guten sachlichen Streit, der zu einer lebendigen Debattenkultur gehört und den ich nicht missen möchte. Aber es gibt eben auch diesen Unfrieden zwischen Menschen. Jesus ist aber unser Friede, der Risse und tiefe Verwundungen heilt. Wenn der Weg zur Schwester oder zum Bruder durch das eigene Ich versperrt ist, dann können wir in Jesus Christus wieder Frieden erleben. Denn Jesus hat den Weg zu Gott und zu unseren Geschwistern freigemacht. Dadurch können wir als Christen und Christinnen miteinander in Frieden leben, einander lieben und dienen und eins werden. Also ein lebendiges Ganzes, was wir durch Jesus sind. Durch ihn sind wir verbunden und er ist der Mittler, wenn kein Friede herrscht. So sind wir als Kinder Gottes, Geschwister durch Jesus Christus. Was ich alleine nicht kann, das kann die Gemeinschaft. Und wo ich alleine das Gefühl habe, im Gebet allein und fragend dazustehen, da hilft die Gemeinschaft, das Anliegen vor Gott zu bringen. Mein letzter Punkt ist die Frage, wie ist das gemeinsame Leben organisiert und strukturiert? Aber der Punkt ist kürzer als die ersten beiden. Ihr seid ja keine Neulinge mehr. Ihr wisst da ja schon ein bisschen was. In Kolosser 3, Vers 16 steht, gebt dem Wort Raum, in dem Christus bei euch gegenwärtig ist. Lasst es seinen ganzen Reichtum unter euch entfalten. Unterweist und ermahnt einander mit aller Weisheit. Singt Gott von ganzem Herzen Psalmen, Hymnen, Loblieder, wie seine Gnade sie schenkt und sein Geist sie euch eingibt. Ja, die Orte dafür sind Familie, Freunde, WG, Gemeinde. Vielleicht tut es euch gut, zu Hause in den Tag gemeinsam zu starten mit Losungen lesen und beten. Vielleicht redet ihr im Freundeskreis über euren Glauben und singt miteinander Lobpreislieder. Vielleicht könnt ihr in der WG das so gestalten, dass ihr abends den Tag wieder zurück in Gottes Hand legt. Nicht nur die Gemeinde ist der Ort des gemeinsamen christlichen Lebens, aber sie ist ein wichtiger Ort. Warum ist die gottesdienstliche Gemeinschaft wichtig? Naja, aus all den Gründen, die ich heute schon für christliche Gemeinschaft genannt habe. Im Gottesdienst nehmen wir uns ganz bewusst die Zeit für den Reichtum des Wortes Gottes, für Unterweisung und Ermahnung in Weisheit, für Loblieder, für Psalmen, für Gebet und für den Austausch, danach auch im Kirchencafé. Und es war Mitte März schon komisch, Sonntagvormittag hier zu sein und es war einfach still. Ich stand hier vorne und es war einfach niemand da. Irgendwann kam dann Henrik und wir haben den ersten Podcast aufgenommen. Durch das Verbot von Veranstaltungen und dadurch den Ausfall der Gottesdienste hat sich unser Gottesdienstverhalten zwangsläufig geändert. Und an manches gewöhnt man sich ja auch schnell. Dazu gehört das längere Schlafen am Sonntag, im Schlafanzug zu bleiben, im Bett zu liegen, zu brunchen, nichts mehr vorbereiten zu müssen für einen Gottesdienst, nicht mehr mitzuarbeiten. Was wir beobachten können, ist, dass sich Menschen von der Gemeinschaft entwöhnt haben. Von gottesdienstlicher Gemeinschaft, aber auch überhaupt davon, sich aufzumachen und eine Gruppe zu treffen. Aber es hat einen Grund, weswegen wir uns als Gemeinde treffen. Zu Gottesdiensten, zu Gruppenstunden und zum Dienst für andere. So wichtig auch unsere persönliche Beziehung zu Gott ist, so wichtig ist es, dass wir ein gemeinsames Ganzes bilden und diese Gemeinschaft haben. Wir treffen uns ja nicht nur, um Organisatorisches zu besprechen oder im Winter, weil die Heizkosten sinken, wenn man zu Hause nicht heizen muss und man nur einen Raum heizen muss, wenn wir uns alle hier treffen. Das war früher im Erzgebirge so. Aber im August jetzt noch ein bisschen fern. In der Gemeinschaft hier wirkt Gottes Geist. Und in der Gemeinschaft liegt Kraft. Liebe Grüße auch an die Livestream-Zuschauer. Ich bin wirklich extrem dankbar für den Livestream und ich danke auch denen, die heute wieder an der Kamera, an der Regie sitzen, um das zu ermöglichen. Ich bin wirklich dankbar, dass wir durch die digitalen Möglichkeiten gemeinsam Gottesdienst feiern können mit Menschen, die irgendwo in Deutschland sind, auf der Welt sind, die ganz bewusst auch große Gruppen meiden, um sich vor Infektionen zu schützen oder die einfach wegen der Platzbegrenzung heute nicht hier sein können. Aber die, die sich schon so ein bisschen zu gemütlich mit Käffchen auf der Couch eingerichtet haben und gar nicht mehr kommen, will ich ermutigen, diese gottesdienstliche Gemeinschaft nicht nur digital, sondern auch real, leiblich, körperlich wieder zu erleben. Man kann sich auch sehr schnell daran gewöhnen, sonntags etwas länger zu schlafen und brunchen zu gehen. Aber das gemeinsame Beten, auf das Wort Gottes hören, Gott loben und danach den Kaffee zu trinken mit den anderen, das ist eine wesentliche Sache unseres Christseins oder des Baptismus, das Kaffee trinken vielleicht besonders im Baptismus dann. Und es macht ja doch einen Unterschied, ob wir das real oder digital erleben, spätestens beim Abendmahl. Und wenn unsere christliche Gemeinschaft zurzeit nicht immer im Gottesdienst möglich ist, dann auch in den Kleingruppen natürlich. Aber sucht die Gemeinschaft. Manchmal ist man vom Tag gestresst und will am liebsten auf der Couch abends liegen bleiben, aber dummerweise steht im Kalender noch Hauskreis oder Fokusgruppe. Man quält sich vom Sofa hoch in die Gemeinde und ist dann aber während des Abends oder danach total glücklich über den Austausch, den neuen Input und über die Gebetsgemeinschaft. Ich will zum Abschluss noch einmal den Vers aus Römer 12, 4 bis 5 lesen. Denkt an den menschlichen Leib. Er bildet ein lebendiges Ganzes und hat doch viele Teile. Und jeder Teil hat seine besondere Funktion. So ist es auch mit uns. Als Menschen, die zu Christus gehören, bilden wir ein unteilbares Ganzes. Aber als Einzelne stehen wir zueinander wie Teile mit ihrer besonderen Funktion. Wir als Gemeinde sind dieses unteilbare Ganze, in Christus verbunden. Lasst uns also diese Gemeinschaft suchen und pflegen. Amen.